Eine Haupteigenschaft von spiritueller Intelligenz, die Fähigkeit ist, das große Bild zu sehen. Und heute Abend werden wir das große Bild nochmals anschauen. Wir werden das moderne Bild des Menschen anschauen. Und ich werde kurz beschreiben, wie dieses Bild entstanden ist. Weshalb dieses Thema? Weshalb sollten wir das wissen? Weshalb sollten wir uns damit befassen? Es ist so, dass wenn wir unsere moderne Gesellschaft verstehen wollen, wenn wir das Verhalten von unseren Mitmenschen verstehen wollen und auch ihre Werte, dann müssen wir verstehen, wie unsere Gesellschaft, unsere moderne, kapitalistische, konsumorientierte Unterhaltungsgesellschaft entstanden ist. Ich möchte heute Abend kurz zeigen, wie das geschehen ist und weshalb gewisse Entwicklungen so gravierend waren, so wichtig waren. Und dann, wenn wir das moderne Bild des Menschen angeschaut haben, werden wir auch dann die Auswirkungen von diesem Bild etwas genauer anschauen und dann das moderne Bild des Menschen mit einem spirituellen Bild des Menschen vergleichen. Also wo fangen wir an? Wir fangen an im Mittelalter. Im Mittelalter war es so, dass hier in Europa das christliche Weltbild war das einzige Weltbild, das akzeptiert wurde. Die Kirche hat dafür gesorgt. Menschen, die nicht mit dem christlichen Weltbild einverstanden waren, wurden als Ketzer abgestempelt und wurden verfolgt und hingerichtet. Das heißt, nur das eine Weltbild wurde akzeptiert. Das Problem natürlich mit Macht ist, dass Macht korrumpiert in vielen Fällen. Und bei der Kirche war das auch so. Weil die Kirche so mächtig war, wurde sie auch korrupt. Wir haben die Auswirkungen natürlich selber erlebt in der Inquisition, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten. Und irgendwann kam auch Widerstand von innerhalb von der Kirche. Martin Luther hat dann die Reformation ausgelöst in 1517, als er seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Dann kamen Calvin dazu und Zwingli und viele andere. Die Kirche war dann innerlich gespalten. Es führte dann auch zu Religionskriege, zum Beispiel im 17. Jahrhundert, der 30-jährige Krieg zwischen 1618 und 1648. 30 Jahre lang haben Protestanten und katholische Anhänger sich gegenseitig bekämpft und sich gegenseitig abgeschlachtet. Das christliche Weltbild fing an auseinanderzufallen. Also, und das Problem ist, Menschen können nicht in einem Vakuum leben. Und als das christliche Weltbild zusammenfiel, haben Menschen etwas anderes gesucht, um das alte Weltbild der Kirche, des Christentums zu ersetzen. Und da haben sie drei Elemente ausgesucht. Sie haben sich drei Sachen ausgesucht, die sich dann in den letzten Jahrhunderten weiter verstärkt haben, die immer wichtiger wurden. Diese drei Elemente waren ein Glaube an unsere Ratio, an unsere Vernunft. Sie wollten nicht mehr blind glauben. Sie wollten verstehen, sie wollten logisch analysieren können, sie wollten begreifen können. Und deswegen war unsere Ratio, unsere Vernunft auf einmal sehr, sehr wichtig. Und man glaubte, dass der Mensch ein Lumen Naturale hat, das heißt ein natürliches Licht hat, und dass er dieses Licht benutzen kann, um sich zu orientieren im Leben. Das war Element Nummer eins, sehr, sehr wichtig. Der Mensch ist ein logisches Wesen, ein rationales Wesen und kann sich selber orientieren und kann selber seinen Weg finden. Element Nummer zwei war ein Glaube an Wissenschaft und Technik, dass mit der Zeit die Naturwissenschaften die ganzen Geheimnisse des Universums entlarven werden, dass sie die ganzen Geheimnisse oder die Naturgesetze verstehen werden und dass wir mit der Zeit wirklich verstehen werden, wie das Universum funktioniert, wo wir herkommen und so weiter. Alles mit Hilfe der Naturwissenschaften. Und natürlich mit der Hilfe der Technik, dass wir unseren Lebensstandard erhöhen können, dass wir besser leben können, effektiver produzieren können und so weiter. Und Element Nummer drei war ein Glaube an Fortschritt. Vor dem 18. Jahrhundert existierte der Begriff Fortschritt überhaupt nicht. Das Leben wurde immer als zyklisch betrachtet, wie zum Beispiel die Jahreszeiten. Aber die Idee, dass etwas immer besser werden kann, so wie ein Pfeil nach oben immer besser werden kann, das war eine völlig neue Idee. Und der Begriff Fortschritt entsteht zum ersten Mal im 18. Jahrhundert. Aber trotzdem, diese drei Elemente waren präsent. Das christliche Weltbild fing an, auseinanderzufallen und dafür kamen ein Glaube an unsere Vernunft, ein Glaube an Technik und Naturwissenschaften und ein Glaube an Fortschritt. Das Problem war natürlich aber, dass die Kirche immer noch sehr mächtig war und die Naturwissenschaften gebremst hat. Und jemand, der da eine Schlüsselrolle gespielt hat, war René Descartes. Ich will es nur ganz kurz erklären, weil es sehr, sehr wichtig ist. Sonst kann man nicht verstehen, weshalb das Weltbild, das wir heute materialistisch ist. Descartes war der Vater der modernen Philosophie. Er lebte zwischen 1596 und 1650. Und er hat in 1637 ein sehr wichtiges Buch veröffentlicht, ein philosophisches Werk, Les Discours de la Méthode. Und da hat er gesagt, das Universum, im Universum gibt es zwei Substanzen. Es gibt ein Res Cogitans, ein denkende Substanz, unsere Seele, unser Geist, unser Bewusstsein. Und es gibt ein Res Extensa, also Materie. Und Res Extensa und Res Cogitans sind grundsätzlich verschieden. Diese Behauptung war der Anfang von einer Schule der Philosophie und diese Schule der Philosophie nennt man Dualismus. Das heißt, das Universum ist in zwei gespalten. Descartes wurde von Jesuiten erzogen in Paris. Er hat eine Schule besucht, La Flèche. Und diese Schule wurde von Priestern geführt. Und er wusste genau, wie die Priester denken. Und ich will es einfach so darstellen, sodass man versteht, was er gemacht hat. Er hat mehr oder weniger der Kirche gesagt, ihr interessiert euch für die unsterbliche Seele des Menschen, für Res Cogitans. Das ist eure Bereich, das ist für die Kirche gedacht, aber Res Extensa, Materie, ist für die Kirche völlig unwichtig, völlig uninteressant. Lass uns die Naturwissenschaftler, uns mit Res Extensa befassen und Res Extensa studieren und ihr könnt euch mit Res Cogitans befassen, sodass man eine Trennung hat. Die Kirche befasst sich mit Res Cogitans, mit der Seele, mit dem Geist, mit dem Bewusstsein des Menschen. Und die Naturwissenschaften befassen sich mit Res Extensa, mit der Materie, weil es ist Staub zu Staub, die Materie ist unwichtig für uns als Christ. Die Kirche, wenn man es so darstellen möchte, ich vereinfache es sehr, hat das dann akzeptiert und die Naturwissenschaften waren dann frei und konnten dann die physische Welt, die natürliche Welt erforschen. Deswegen konnte dann Newton in 1666 die Gesetze der Mechanik und der Optik und so weiter entdecken und später in 1685 seinen Principia Mathematica veröffentlichen und ein mechanistisches Modell des Weltbildes veröffentlichen und unbestraft bleiben, weil die Kirche hat sich nicht mehr dafür interessiert. Das Problem ist, die Naturwissenschaftler haben sich natürlich dafür das Problem des Bewusstseins natürlich interessiert und auch die Philosophen, die Psychologen und so weiter. Und man hat jahrhunderte lang versucht, irgendwie eine Brücke zu finden zwischen Res Cogitans und Res Extensa, um zu sehen, wie die beiden zusammenarbeiten können. Diese Brücke zwischen Geist und Materie wurde nie gefunden. Und das Ergebnis war, dass die Naturwissenschaftler irgendwann gesagt haben, also bringt uns nichts. Wir brauchen sowieso diese Hypothese von Res Cogitans, von Bewusstsein nicht. Das Universum funktioniert sehr, sehr gut ohne Bewusstsein. Das mechanistische Modell, das Uhrwerkmodell des Universums funktioniert sehr gut ohne Bewusstsein. Und es ging dann so weit, dass in 1748, Julien de la Mettrie hat ein Buch veröffentlicht, L'Homme Machine, der Maschinenmensch, und er hat gesagt, der Mensch ist auch eine Maschine. Da ist kein Bewusstsein da bei dem Menschen, der Mensch ist einfach eine Maschine, genauso wie eine Uhr eine Maschine ist oder alles, es ist alles maschinell, das Universum ist eine große Maschine. Das heißt, Bewusstsein, Seele, Geist wurde über Bord geschmissen, weil man das nicht integrieren konnte. Und sie haben das einfach weggeschoben und haben gesagt, das materialistische Modell funktioniert sehr gut, lassen wir Bewusstsein beiseite. Und heute ist es immer noch so, wenn man mit modernen Ärzten redet, das, was an der Hochschule unterrichtet wird, an der Uni unterrichtet wird, in der Medizinschule, ist, dass Bewusstsein ein Epiphänomen ist von Gehirntätigkeit. Das heißt, ein Nebenprodukt von Gehirntätigkeit. Das ist, was Bewusstsein ist. Nichts mehr als ein Nebenprodukt von irgendwelchen elektrischen und chemischen Vorgängen im Gehirn. Nun, das ist, wo das Problem anfing. Es fing an mit dieser Spaltung von dem Universum in Geist und Materie. Und das ist, wo wir hinschauen sollten, wenn wir wissen wollen oder verstehen wollen, wie unsere moderne Gesellschaft entstanden ist. Weil was geschehen ist natürlich, ist, dass im Hintergrund ist diese Entwicklung gelaufen und an der Oberfläche waren andere Entwicklungen da, die Aufklärung und dann kam die industrielle Revolution zwischen 1760 und 1840, wird es meistens eingestuft und das war der Anfang von Kapitalismus, von europäischem Imperialismus und auch von einer landwirtschaftlichen Revolution, die dazu gekommen ist. Heute, weil ich also keine Vorlesungsreihe halten hier möchte ich also fünf Sachen anschauen, die für uns relevant sind. Wenn wir das Bild des Menschen anschauen, das christliche Bild des Menschen und das Bild das Menschen hatten im 17., 18., 19. Jahrhundert, das sind fünf Elemente, die trotzdem sehr wichtig waren für die meisten Menschen. Weil obwohl die Kirche dabei war, an Macht zu verlieren, viele Menschen blieben Christ, hatten immer noch diese Glaube und das war ihr Weltbild, ihr Wertsystem. Heute noch gibt es Milliarden von Menschen, die sich immer noch Christ nennen und die ein bestimmtes Weltbild aufrechterhalten und die glauben an dieses Weltbild. Also die fünf Elemente, die ich heute anschauen möchte, die mit unserem Bild des Menschen zu tun haben, sind erstens für die meisten Menschen damals die Gültigkeit der Bibel. Also die Bibel, wie die Bibel war für sehr, sehr viele Menschen sehr wichtig. Dann zweitens der christliche Mythos, das christliche Weltanschauung, das christliche Bild, zum Beispiel die Auferstehung von Christus, seine Kreuzigung, die unbefleckte Empfängnis von Maria, solche Sachen waren für sehr viele Menschen wichtig. Das christliche Weltbild wurde als etwas Einmaliges gesehen und die meisten Menschen dachten, nur das Christentum hat so ein Weltbild. Dann kamen andere Elemente dazu. Ich habe schon von unserem Verstand geredet, von unserem Vernunft geredet. Das war sehr wichtig für die meisten Menschen, dass wir logische, rationale Wesen sind. Dann unsere unsterbliche Seele, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Das war also extrem wichtig. Und natürlich einen freien Willen. Wenn ich frei entscheiden kann, wenn ich einen freien Willen habe, dann bin ich verantwortlich für, was ich mache. Also Verantwortung hängt immer mit einem freien Willen zusammen. Wenn ich keinen freien Willen habe, bin ich nicht verantwortlich für, was ich mache. Also diese Elemente, diese fünf Elemente waren damals in der 17., 18., 19. Jahrhundert sehr, sehr wichtig und waren ein Teil von dem Bild des Menschen der westlichen Gesellschaft. Und was ich heute kurz erklären möchte, ist, dass diese fünf Elemente wurden alle gleichzeitig mehr oder weniger angegriffen und untergraben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im Anfang vom 20. Jahrhundert. Was ist da geschehen? Nun, erstens die Bibel. Eine Gruppe von Menschen haben angefangen, die Bibel zu untersuchen. Sogenannte Bibelforschung hat Fuß gefasst und Leute wie Renan und Hennel und Feuerbach und Strauss und so weiter haben Bücher geschrieben über, wie die Bibel entstanden ist und haben gezeigt, dass die Bibel in Hebräisch und teilweise in Aramäisch und Griechisch geschrieben wurde und dass da sehr viele Widersprüche waren. Zum Beispiel das Alte Testament ist im Grunde genommen die Tora. Das Alte Testament, was ein Teil vom Christentum ist, ist die jüdische Bibel, ist die Tora. Und es hat nichts im Grunde genommen mit dem Christentum zu tun, mit Christus zu tun. Der einzige Grund, weshalb das Alte Testament noch dazugehört, ist, dass das Alte Testament rechtfertigt die Vorstellung, dass Christus unser Erlöser ist. Diese Vorstellung, dass Christus der Erlöser ist, ist eine jüdische Idee. Es kommt vom Judentum. Und Paulus ist derjenige, der diese Idee weiterentwickelt hat und hat gesagt, Christus ist der Erlöser. Er ist der Erlöser. Die Briefe von Paulus natürlich, die wir alle kennen. Da stellt er Christus als Erlöser dar. Aber dieses Bild von Christus als Erlöser hat nur einen Sinn, macht nur einen Sinn, wenn man das im Rahmen des Judentums sieht. Das war der erste Punkt. Also das heißt, das Ganze, die Geschichte von Adam und Eva, die Schöpfung, Christus als Erlöser, das Ganze ist im Grunde genommen, hat mit dem Judentum zu tun. Und die Evangelien, wenn man die Evangelien anschaut, die vier Evangelien, nun, da haben sie auch nachgeforscht und heute wissen wir, dass das Evangelium von Markus ungefähr 40 Jahre nach dem Tod Christi geschrieben wurde und die Evangelien von Lukas und Matthäus ungefähr 60 Jahre nach dem Tod oder nach der Auferstehung Christi und Johannes ungefähr 70 bis 80 Jahre danach. Also das heißt, die vier Evangelien wurden viel, viel später geschrieben, lang nachdem Christus nicht mehr da war. Und die Frage ist, wer hat diese Evangelien wirklich geschrieben? Waren es wirklich diese vier Menschen? Also ich meine, wenn sie so viele Jahre später geschrieben wurden, waren es wirklich Jünger von Christus, die dabei waren, die das geschrieben haben? Also solche Fragen haben Menschen wirklich sehr beunruhigt. Das war, wie ich gesagt habe, der Anfang der Bibelforschung. Das war Punkt Nummer eins. Also da Unruhe, Unsicherheit, große Diskussionen wurden geführt. Punkt Nummer zwei. Das Christentum als Religion, als einmalige Religion, als etwas Einmaliges, wurde auch untergraben durch vergleichende Religionswissenschaften. Hier ist eine neue Wissenschaft entstanden und man hat die verschiedensten Weltreligionen miteinander verglichen. Und was hat man entdeckt? Ich gebe nur ein paar Beispiele. Ich habe drei Sachen erwähnt. Die unbefleckte Empfängnis, die Kreuzigung und Auferstehung. Das sind drei sehr wesentliche Elemente des Christentums. Was hat man entdeckt? Man hat entdeckt, als man dann die verschiedensten Weltreligionen angeschaut, dass Mithraismus, ein persischer Kult, 700 Jahre älter als das Christentum. Nun, Mithraismus war zur Zeit von Konstantin, als das 300 Jahre nach Christus, als Konstantin die christliche Religion zur offiziellen Religion Roms gemacht hat, war sehr, sehr beliebt. Mithraismus war sehr beliebt und in Mithraismus, Mithra ist ein persischer Sonnengott und sein Geburtstag war am 25. Dezember. Klingelt das vielleicht bei euch? 25. Dezember? Sein Geburtstag war am 25. Dezember, Sonnenwende damals. Und seine Mutter, Astarte, hatte eine unbefleckte Empfängnis. Mithra wurde am 25. Dezember, also wurde auch gekreuzigt und hat eine Auferstehung erlebt. Wir feiern heute die Geburt Christi am 25. Dezember, weil Konstantin damals sich entschieden hat, diese heidnische Kult zu verdrängen, indem er Christus seinen Geburtstag in diesem Tag gefeiert hat. Er hat gesagt, Christus ist auch unsere Sonne, ist auch unsere Sonnengott. Wir werden diese heidnische Kult verdrängen, indem wir Christus seinen Geburtstag von Frühling, damals war es in Frühling, auf den 25. Dezember versetzen und jetzt von nun an feiern wir Christus sein Geburtstag am 25. Dezember. Und das machen wir heute noch. Aber der Punkt ist, dass diese drei Elemente haben sehr große Ähnlichkeiten mit dem Christentum. Wie sieht es aus mit unseren Osterfeiern? Also wenn wir unsere Osterfeiern anschauen, wir benutzen Ostereier und Osterhasen. Wo kommen diese Ostereier und Osterhasen? Nun, als Hannibal Rom angegriffen hat, hat er mit sich einen Fruchtbarkeitskult mitgebracht, ein Fest mitgebracht. Und sein Gott war Attis. Und Attis ist ein Fruchtbarkeitsgott. Sein Geburtstag ist am 25. März. Und seine Mutter Sibylle hat ein unbefleckte Empfängnis und er wird gekreuzigt und feiert seine Auferstehung 3 Tage später. Und weil er ein Fruchtbarkeitsgott ist, wenn man seinen Geburtstag feiert, dann hat man damals Symbole von Fruchtbarkeit benutzt, nämlich Eier und Hasen. Und heute feiern wir unsere Osterfeier mit Osterhasen und Ostereiern, die von Hannibal kommen, die von Phrygien kommen, die nichts mit dem Christentum zu tun haben, weil eben Konstantin wieder diese Fruchtbarkeitskult verdrängen wollte und ein sehr wichtige christliche Feiertage zu diesem Zeitpunkt gefeiert hat. Also, dass wir das sehen, für die westliche Welt war das ein Schock. Das Christentum ist nicht einmalig, sondern die anderen Weltreligionen haben große Ähnlichkeiten mit dem Christentum. Das hat sehr viele Menschen sehr verunsichert. Dann kam der nächste Schritt, unsere unsterbliche Seele. Was Menschen einmalig macht, ist die Tatsache, dass wir eine unsterbliche Seele haben oder sind. Dann kam Charles Darwin und in 1859 hat er sein Origin of Species veröffentlicht und seine Evolutionstheorie wurde bekannt. 1872 hat er The Descent of Man veröffentlicht und hat seine Evolutionstheorie dann auf Menschen bezogen. Und hier sagt er, dass der Mensch ein Produkt ist der Evolution, ein Zufallsprodukt der Evolution und dass wir biologische Wesen sind. Dass wir uns über Milliarden von Jahren entwickelt haben, alle von den ursprünglichen, von einer Art von Ursuppe. Und da haben wir uns alle entwickelt und die ganzen Tierarten und Pflanzenarten, die kommen alle von dieser Ursuppe. Von diesen Protozoen, die am Anfang da waren und dann kam Metazoon und dann wurden die Zellen immer komplizierter und die Organismen immer komplizierter und dann hat sich das alles Schritt für Schritt entwickelt und die Welt, die wir heute kennen, hat sich dann durch Mutationen und Veränderungen im Körperbau und so weiter entwickelt. Ihr kennt alle die Grundzüge von Darwinismus. Das war natürlich für die Materialisten ein gefundenes Fressen, weil sie waren materialistisch ausgerichtet, aber hatten keinerlei Erklärung für die Ursprünge des Menschen. Wo kommt der Mensch her? Das wussten sie nicht, sie konnten es nicht erklären. Sie waren zwar materialistisch ausgerichtet, aber hatten keine Erklärung für die Herkunft des Menschen. Und auf einmal kommt Darwin mit seiner Evolutionstheorie und das war natürlich genau das, was sie wollten. Das wurde dann unterstützt und heute wird es an der Hochschule und an der Schule gelehrt, als ob es eine Wahrheit, als ob es die Wahrheit wäre. Die Tatsache ist, dass Evolutionstheorie nicht funktioniert, überhaupt nicht, wie Darwin das geglaubt hat. Und wir wissen, dass Evolution, so wie wenn es heute untersucht wird, ist überhaupt nicht so, wie wir es bis jetzt dachten mit den Mutationen und Veränderungen. Was an der Uni und was an der Schule gelehrt wird, ist einfach ein bestimmtes Weltbild, aber es ist keineswegs wissenschaftlich fundiert, keineswegs. Also weit davon entfernt, das sind riesige Probleme da, die unter den Teppich gekehrt werden. Aber darüber werde ich heute nicht reden. Ich wollte nur erwähnen, dass hier die Tatsache, dass der Mensch eine unsterbliche Seele wurde, durch die Evolutionstheorie von Darwin gefährdet. Und weshalb? Weshalb sollte Darwins Evolutionstheorie die unsterbliche Seele des Menschen in Frage stellen? Die Antwort ist einfach genug. Wenn wir uns von irgendwelchen primitiven Organismen entwickelt haben über Milliarden von Jahren, wann haben wir unsere Seele bekommen? Wann hat der Mensch seine unsterbliche Seele bekommen? Am Anfang? Wenn es am Anfang war, dann haben alle Lebewesen, die sich mit ihm entwickelt haben, auch eine unsterbliche Seele. Oder es kam dann später und am Anfang war keine Seele da und die verschiedensten Wesenheiten haben sich entwickelt und dann hat der Mensch angefangen sich zu entwickeln, wurde, was weiß ich, Homo erectus und dann irgendwann Homo habilis, der Werkzeugmacher und dann Homo sapiens und irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt hat Gott da oben entschieden, er bekommt eine Seele und bingo, der Mensch hat seine Seele bekommen. Das nennt man ein Deus ex machina, diese Theorie. Das wird als lächerlich dargestellt, weil ich sage, also bitte sehr, wie soll das dann funktionieren? Das ergibt keinen Sinn. Also Fazit, der Mensch hat keine Seele. Wenn Evolutionstheorie wirklich stimmt, dann entweder sind alle Wesen beseelt und dann ist der Mensch nicht mehr einmalig. Dann hat der Katze eine Seele, der Baum hat eine Seele, der Hund eine Seele, ich habe eine Seele, die Seele ist nichts Besonderes. Oder es gibt keine Seele, das ist einfach eine Geschichte. Ihr könnt euch vorstellen, welche Auswirkungen diese Argumentation hatte auf Menschen, die christlich ausgerichtet waren. Wie schockierend das war, wie beunruhigend das war. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Die Bibel wurde angegriffen, die Einmaligkeit des Christentums wurde angegriffen, die unsterbliche Seele des Menschen wurde angegriffen und dann kommt unsere Ratio, unsere Vernunft, die Tatsache, dass der Mensch ein logisches, vernünftiges, rationales Wesen ist, das wurde auch angegriffen. Von wem? Von Sigmund Freud. 1900, Traumdeutung, der Anfang der Tiefenpsychologie. In seinen Büchern hat Freud gesagt, die Psyche des Menschen ist wie ein Eisberg und die Spitze des Eisberges ist bewusst. 9/10 von dem Eisberg ist unter Wasser, ist unterbewusst oder unbewusst. Und unsere Triebe, unsere Ängste, die ganzen Programme, die unterbewusst und unbewusst da sind, sie steuern unser Verhalten viel mehr als nur diese logische Spitze des Verstandes. Das heißt, der Mensch als logisches Wesen, als rationales Wesen, dieses Bild des Menschen wird völlig zerstört durch Tiefenpsychologie. Der Mensch wird als Wesen dargestellt, das in vielen Fällen völlig irrational ist und sehr oft seine eigenen Motive nicht erkennt. Das war der vierte Punkt. Und der letzte Punkt, unser freier Wille, wurde auch angegriffen durch eine Schule in der Psychologie, sogenannte Behaviorismus, 1913, J.B. Watson, und nachher kam Skinner dazu, B.F. Skinner. Und diese Leute, und in Russland Ivan Pavlov mit Reflexologie, und diese Leute haben gesagt, der Mensch ist ein Produkt der Konditionierung. Er hat keinen freien Willen. Der freie Wille ist ein Mythos, existiert nicht. Der Mensch ist konditioniert und wir können das beweisen, wir können Menschen konditionieren. Also die Einzelheiten sind nicht hier wichtig. Wichtig ist aber, dass der freie Wille des Menschen in Frage gestellt wurde. Nun, was wir hier sehen, ist, dass das alte Weltbild des Menschen wird völlig zerstört. Der freie Wille wird in Frage gestellt, unsere Ratio wird in Frage gestellt, unsere Seele wird in Frage gestellt, die Bibel, das christliche Weltbild, das Ganze wird in Frage gestellt. Das Ganze wird untergraben. Und das innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Was ist das Ergebnis? Gleichzeitig mit Materialismus in den Naturwissenschaften und ein materialistisches Weltbild, das sich da entwickelt in den Naturwissenschaften, führt es dazu, dass wir eine Gesellschaft entwickelt haben, in dem das Leben keinen tieferen Sinn hat. Also, wenn man Evolutionstheorie akzeptiert, hat das Leben keinen tieferen Sinn. Der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolution und das hat sich auch widerspiegelt in der Philosophie. Als ich Philosophie studiert habe, habe ich meinen Magister über Sartre geschrieben, Jean-Paul Sartre, ein Existenzialist, und er sagte auch, glaubte auch, das Leben hat keinen tieferen Sinn, das Leben ist absurd und du musst dem Leben selber einen Sinn geben. So, das war, wo wir standen Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist, was die meisten Menschen geglaubt haben. Sie haben angefangen zu glauben, dass das Leben keinen tieferen Sinn hat. Dass wir nur einmal leben und dass wir biologische Wesen sind, Produkte der Evolution. Dazu kam ein materialistisches Weltbild, nur diese Wirklichkeit, nur das physische Universum existiert, nur dieses Universum ist real. Alles andere ist Fantasie oder Halluzination. Nur das physische Universum existiert. Und das Problem ist, dieses Weltbild, erstens, dass nur das physische Universum existiert, zweitens, dass der Mensch ein Zufallsprodukt ist der Evolution, keine Seele hat, das Leben hat keinen tieferen Sinn, hat sich durchgesetzt in unserer Gesellschaft. Und das ist das Weltbild, das mehr oder weniger unbestritten an Universitäten und Schulen weltweit gelehrt wird, weil das westliche Weltbild hat sich durchgesetzt mit.
Komme ich nicht raus. Ich habe so komische Geschichten laufen. Ich habe jetzt leise so. Ja,
Freddy, kannst du bitte stumm schalten?
nicht mehr.
Okay, jetzt mache ich weiter. Das war amüsant. Aber es ist so, es ist wirklich wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen das hat. Thoreau hat es sehr gut formuliert. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat er gesagt, die meisten Menschen führen ein Leben der stillen Verzweiflung. Die meisten Menschen führen ein Leben der stillen Verzweiflung. Und das ist das Ergebnis von diesem Zusammenbruch des christlichen Weltbildes. Das neue Weltbild, das entstanden ist, ist materialistisch und unidimensional. In der Kosmologie redet man von Flatland. Es ist unidimensional. Und der Mensch selber wird als biologisches Wesen gesehen. Das Leben hat keinen Sinn, keine tiefere Bedeutung. Und dann natürlich führt es dazu, dass wir, wenn wir dann dieses Weltbild akzeptieren, naja, eine Unterhaltungsgesellschaft entwickeln, Karriere ist dann wichtig, Geld ist wichtig, dich zu amüsieren ist wichtig. Aber ich meine, was für ein Wertsystem kann man haben in einer Gesellschaft, wo man sich als Zufallsprodukt der Evolution sieht, wo du einfach ein Unfall bist, wenn man will, mehr oder weniger. Du bist ein zufälliges Produkt von irgendwelchen Mutationen. Und dein Leben hat keinen Sinn. Das ist, was im Grunde genommen unsere Gesellschaft lehrt. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft ohne spirituelle Vision, ohne Vision. Wir reden von Fortschritt, aber Fortschritt ist nur technischer Fortschritt. Und wir haben ein Bild des Menschen, das absolut katastrophal ist. Ich weiß persönlich, als ich als Student mich mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt habe, dass ich einen Schritt von Selbstmord entfernt war. Es war wirklich so deprimierend. Und ich kenne viele Freunde von mir, und wenn man mit Psychologen redet, die heute mit jungen Menschen arbeitet, hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall, sie sagen, dass wir haben eine Epidemie von jungen Menschen, die selbstmordgefährdet sind. Menschen zwischen 14 und 21, diese Altersgruppe, die sind selbstmordgefährdet. So viele von diesen jungen Menschen erkennen keinen tieferen Sinn im Leben, wollen nicht weitermachen. Natürlich, wenn man so ein Weltbild hat, was kann man da erwarten? Ich sehe es mit meinen eigenen Enkelkindern. Ich habe zwei Enkelinnen, und die eine ist 19, die andere ist 14. Und für alle beide, die sind völlig verloren. Sie sind völlig verloren. Die haben dieses Weltbild übernommen, und obwohl es nicht explizit gesagt wird, ist dieses Weltbild sehr, sehr deprimierend. Ein sehr deprimierendes Weltbild, was wir da haben. Das ist das Ergebnis von dem materialistischen Weltbild, das sich entwickelt hat. Aber es ist nicht, weil die Naturwissenschaften erfolgreich waren, sondern weil sie versagt haben, weil sie das Problem des Bewusstseins nicht knacken konnten. Sie konnten nicht erklären, was Bewusstsein ist. Und deswegen haben sie Bewusstsein über Bord geschmissen. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, also oberflächlich gesehen ist unsere Gesellschaft technologisch sehr fortgeschritten, und wir entwickeln uns sehr schnell weiter. Aber auf der spirituellen Ebene, auf der philosophischen Ebene, leben wir in einer Gesellschaft ohne Vision und ohne tiefere Werte. Eine Gesellschaft ohne Seele. Nun, ich möchte klarstellen, dass diese Entwicklung auch einen Sinn hat. Das heißt, es klingt sehr deprimierend. Und es war natürlich im 20. Jahrhundert war es auch sehr schlimm. Man hat die Auswirkungen von diesen Veränderungen in unserem Weltbild in der Literatur gesehen, in Kunst, in der Philosophie, Psychologie, überall. Wenn man an der Uni das 20. Jahrhundert studiert, dann wird das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Beklemmung bezeichnet. Als Jahrhundert der Angst, weil wir einfach verloren waren. Deswegen haben die Künstler abstrakt gemalt. Die haben abstrakt gemalt, weil die abstrakte Kunst sollte unser entwurzelt sein, unsere Entfremdung darstellen, symbolisch darstellen. Und auch in Literatur, also Beckett und Pinter und Le Théâtre de l'Absurde und diese ganzen Sachen, die haben alle diese Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit widerspiegelt. Deswegen war auch das 20. Jahrhundert das Jahrhundert von den sozialen Ideologien. Die Menschen haben was anderes gesucht, und da hat man dann Sozialismus ausprobiert. Wir haben die Experimente gesehen, und Kommunismus. Wir haben die Experimente von Mao Zedong in China gesehen und von Lenin und Stalin in Russland und von Pol Pot-Regime in Kambodscha und so weiter. Das war also der Ersatz. Sehr viele, als ich an der Uni studiert habe, waren die meisten Dozenten in Frankreich, ich habe in Frankreich am Anfang studiert, waren die meisten Dozenten alle Sozialisten. Und Sozialismus war wie eine Art von Religion, eine Ersatzreligion. Sie saßen nicht mit mir am Tisch zusammen, weil ich kein Sozialist war und weil ich das nicht akzeptiert habe. Und sie wollte nicht mit mir zusammensitzen. Ich war ausgesetzt, weil ich Sozialismus in sich nicht vergöttert habe. Das war das Ergebnis. Wir müssen verstehen, was im 20. Jahrhundert geschehen ist. Wir lebten in einem spirituellen Vakuum. Weshalb ist das alles relevant für uns und für unsere Workshops? Was wir machen in unseren Workshops, ist, dass wir wissen, wie das Ganze entstanden ist. Aber in den Workshops und auch für uns alle, die hier sind, was wir machen, ist, dass wir kontern dieses Weltbild mit einem spirituellen Weltbild, mit einem Weltbild, das viel, viel komplexer ist und viel realistischer ist. Wir leben in einem multidimensionalen Universum. Und der Mensch ist ein multidimensionales kosmisches Wesen und wir sind auch göttliche Wesen. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Und es ist wichtig auch zu verstehen, weshalb die Gesellschaft der Zukunft entweder eine spirituelle Gesellschaft sein wird oder sie wird überhaupt nicht, wir Menschen werden nicht überleben. Wir als Menschheit werden nicht überleben. Die großen sozialen Ideologien, Kommunismus, Sozialismus und so weiter, haben alle versagt, weil das Bewusstsein von den Menschen nicht in Ordnung war. Weil das Bewusstsein von den Menschen niedrig war. Sie waren immer noch in der Trennung, sie haben sich gegenseitig bekämpft, belogen, betrogen, was wir alles so gut kennen. Die Botschaft, die wir vermitteln in diesen Workshops, ist, es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Wenn das Bewusstsein nicht stimmt, wenn wir eine falsche Wahrnehmung haben, wenn wir ein falsches Weltbild haben, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Und es geht nicht darum, in den Workshops oder hier in diesen Workshops, die wir hier anbieten, ein materielles Weltbild mit einem spirituellen Weltbild zu ersetzen, sondern es geht darum, dass Menschen sich öffnen für die gelebte Erfahrung, die jenseits von irgendeinem Weltbild geht. Also in der Spiritualität, Wahrheit hat mit gelebten persönlichen Erfahrungen zu tun, mit Erkenntnissen zu tun. Und es geht darum, dass wir uns für diese Erkenntnisse öffnen, dass wir, wie Christus es gemacht hat. Also wenn man wirklich die Lehre Christi verstehen will, soll man nicht die Evangelien lesen einfach so, sondern richte deinen Fokus auf die Bergpredigt von Christus. Und du wirst sehen, dass er da immer wieder das Alte Testament widerspricht. Er sagt genau das Gegenteil. Auge für Auge, nee, ich lehre das nicht. Ich lehre, du sollst deine Feinde lieben. Die wahre Lehre Christi ist in seinem Bergpredigt. Und seine Bergpredigt ist eine Aufforderung an seine Mitmenschen, dass sie endlich erwachen sollten und dass sie ihre Göttlichkeit erkennen sollten und ihre Göttlichkeit manifestieren sollten. Das ist im Grunde genommen auch die Botschaft Christi. Und das ist auch die Botschaft von unseren Workshops. Wir Menschen sind nicht Zufallsprodukte der Evolution à la Darwin. Weit davon entfernt. Wir sind göttliche Wesen, so wie ich das dargestellt habe vor einigen Monaten. Das sind vier Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene der Persönlichkeit, des Körpers, das kennen wir. Die andere Ebene ist die multidimensionale kosmische Ebene. Die Teilnehmer, die unsere Workshops besuchen, die Intensivworkshops, wie zum Beispiel letzte Woche, was wir da erlebt haben, sie haben diese multidimensionale Seite von ihrem selber erlebt. Sie sind in Kontakt getreten mit verschiedenen Dimensionen und haben dann eine Erweiterung des Bewusstseins erlebt. Und das ist, worum es geht. Es geht um deine persönliche Erfahrung. Nicht, dass du an etwas blind glaubst, weil das materialistische Weltbild ist ein Glaubenssystem, eine Ideologie. Es ist keineswegs bewiesen. Es ist eine primitive Ideologie. Und die Zeit ist gekommen, jetzt einen Quantensprung zu machen und uns für etwas ganz anderes zu öffnen. Und das ist ein spirituelles Weltbild und vor allem die spirituelle Erfahrung, dass du dich als multidimensionales kosmisches Wesen erlebst und dann, dass du dich als unsterbliche Seele erlebst. Wenn Freddy uns am Anfang von der Meditation, von dem Workshop in uns den Herzraum führt und uns sagt, dass wir in der Stille sein sollten und Tiefe tauchen sollten. Wenn wir Tiefe tauchen, kommen wir in Kontakt mit unserem göttlichen Selbst. Und dann erkennen wir, dass wir unsterbliche Seele sind. Und das ist dann nicht irgendwas, das man glaubt, sondern eine gelebte Erfahrung. Und die vierte Stufe auch als gelebte Erfahrung ist, dass du eins bist mit der allerhöchsten Quelle, mit der göttlichen Schöpferkraft. Und das ist auch eine gelebte Erfahrung. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe diese Erfahrung gehabt und man könnte meine Hände abhacken oder Kopf abhacken oder was weiß ich. Würde nicht an der Sache ändern. Ich meine, ich weiß, was ich weiß. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen gelebte Erfahrungen, weil nur die Erfahrung, die gelebte persönliche Erfahrung ist überzeugend. Und es ist wichtig, dass wir uns von diesen primitiven Weltanschauungen befreien, dass wir verstehen, dass unsere Mitmenschen da gefangen sind, dass wir verstehen, weshalb sie gefangen sind, dass diese Werte in Schulen, an Hochschulen vermittelt werden und dass unsere Mitmenschen, das ist eine Art von Gehirnwäsche findet statt. Das, was wir Erziehung nennen, ist im Grunde genommen Gehirnwäsche. Und sie übernehmen diese ganzen Werte und Weltanschauungen. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dasselbe gemacht und wir haben das alle gemacht. Wenn man erwachsen wird, ein Teil von unserer Entwicklung ist, uns von diesen alten Sachen nochmal zu emanzipieren. Dass wir uns von diesen Weltbildern und von diesen Glaubenssätzen emanzipieren. Das Ganze ist Fremdgut. Das Ganze haben wir irgendwo aufgeschnappt und haben angefangen, dran zu glauben. Und in der Spiritualität, was wir machen, ist, dass wir uns mehr und mehr von diesen alten Glaubenssätzen Glaubenssysteme, Ideologien befreien und wir öffnen uns für etwas völlig Neues, für die Wahrheit, aber die gelebte Wahrheit. Und in diesen Workshops, in den kommenden Monaten, werden wir über diese gelebte Wahrheit mehr und mehr reden. Also eine Botschaft, eine wichtige Botschaft heute Abend, die an allen hier weitergehen möchte, wenn ich dann von was geschehen ist in den letzten Jahrhunderten rede und wie das alles, was alles da abgelaufen ist. Es klingt sehr deprimierend und es klingt, als ob etwas schiefgelaufen wäre. Und die erste Botschaft, die wir vermitteln wollen an allen hier, ist, dass nichts läuft schief. Nichts läuft schief. Diese ganze Entwicklung, wenn man die Kulturgeschichte der Menschheit anschaut und die Kriege anschaut und auch wenn du dein persönliches Leben anschaust, alle Herausforderungen, alle Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, das hat alles einen tieferen Sinn. Irgendwann siehst du das, irgendwann erkennst du das mit absoluter Sicherheit. Du weißt, dass das alles einen tieferen Sinn hat. Und wir werden in den kommenden Monaten, auch in diesem Workshop hier, über den tieferen Sinn reden. Ich möchte im kommenden Monat, also ich habe das erkannt heute, als ich dabei war, über diesen Vortrag nachzudenken. Ich wusste, da kommt etwas Theoretisches für viele Menschen, naja, schwer verdaulich, aber es musste trotzdem gemacht werden und gesagt werden. Und in dem kommenden Monat möchte ich über Wiedergeburt reden, über die Theorie von Wiedergeburt und die Beweisführung, dass wir sehr, sehr viel Leben hinter uns haben. Und wie diese Beweisführung einfach beiseite geschoben wird. Weil wenn wir das akzeptieren müssten, müssen wir unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Lebensweise völlig umkrempeln. Und deswegen wird es nicht akzeptiert. Es wird einfach unter den Teppich gekehrt. Also das kann natürlich nicht so weitergehen. Also eine sogenannte Paradigmenwechsel, eine grundlegende Veränderung in unserem naturwissenschaftlichen Weltbild findet schon statt seit 1900, seit Max Planck und seit Einstein, 1905, Relativitätstheorie und 1916. Aber dass diese Veränderungen in dem wissenschaftlichen Weltbild, auch Chaostheorie und die ganzen anderen Sachen, die dazugekommen sind, diese ganzen Sachen sind noch nicht Teil von der Hauptströmung. Aber das wird jetzt kommen. Also für mich in den kommenden 10, 15 Jahren wird das alte Weltbild zusammenkrachen und ein neues Weltbild wird entstehen. Und dann wird es sehr, sehr schnell gehen. Natürlich, wenn ein altes Weltbild zusammenbricht und wenn ein neues Weltbild entsteht, machen wir eine turbulente Zeit durch. Und es ist sehr, sehr wichtig, während dieser Zeit sehr stabil zu bleiben, bei sich zu bleiben. Und diese Workshops sind so konzipiert, dass wir wollen so viele Menschen helfen, diese turbulente Übergangsphase in einem bestimmten Bewusstsein konfrontieren zu können. Dass wenn es kommt, dass wir selber wie ein Fels in der Brandung sind. Dass wir selber von diesen ganzen Ereignissen nicht auf irgendeine Art und Weise beunruhigt werden. Weil das ist nur vorübergehend, da kommt etwas wirklich Wunderschönes, eine völlig neue Gesellschaft, ein neues Bewusstsein, eine neue Lebensweise kommt auf uns zu. Und was ich heute beschrieben habe, diese Zusammenbruch von dem christlichen Weltbild und diese sehr chaotische Übergangsphase, das geht bald zu Ende. Und auch das materialistische Gesellschaft, in der wir leben, das wird bald zu Ende gehen. Das ist jetzt, wir erleben das Ende von einem Zeitalter und der Anfang von einem neuen Zeitalter. Und etwas wirklich Wunderschönes kommt auf uns zu. Und wir wollen in diesen Workshops und auch in den Workshops, die wir online anbieten, wo wir mehr in die Tiefe gehen können, Menschen helfen, sich für dieses Bewusstsein zu öffnen, für ein neues Bewusstsein, für eine neue Lebensweise und dass man auch sich mehr und mehr von diesen alten Strukturen und Glaubenssätzen befreit. Weil diese alten Strukturen und Glaubenssätzen, wir haben das gerade gesehen, die sind wirklich deprimierend. Sie sind lebensfeindlich. Ja, wir wurden von der Kirche immer wieder gesagt, dass wir schuldig sind, dass wir Erbsünde mit uns herumschleppen, dass wir hilflos sind und dass göttliche Gnade eine Laune ist des Göttlichen. Und also so viele Sachen wurden da vermittelt von der Kirche. Und dann nachher von dem materialistischen Weltbild noch schlimmer, dass unser Leben keinen Sinn hat, dass wir Zufallsprodukte der Evolution sind. Also, ich meine, das ist wirklich, wirklich deprimierend. Und es ist falsch. Es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr. Also, seien wir optimistisch. Verstehen wir, wo unsere Mitmenschen stehen und verstehen wir, weshalb unsere Gesellschaft so ist, wie es ist, weshalb sie so ist, wie sie ist. Okay, das ist, wo wir jetzt stehen. Aber wir sind jetzt erwachsen. Und wir können uns ausrichten und uns bewusst entscheiden, uns für eine andere Richtung zu öffnen. Und in diesem Workshop möchten wir Menschen helfen, sich eben für diese neue Richtung zu öffnen. Also wir lernen hier in diesen Workshops, wir reden von dem Aufstieg. Und das kommt auf uns zu. Der Mensch wird das materialistische Weltbild zurücklassen, sich für ein erwachtes, erleuchtetes Bewusstsein öffnen. Und nicht nur das, er wird sich auch für seine Göttlichkeit öffnen und seine Göttlichkeit manifestieren. Das ist unser Schicksal, das ist unsere Bestimmung. Und in diese Richtung gehen wir alle. Also unsere Bitte von Freddy und von mir ist, bitte öffne dich für diese neue Sichtweise, für die Möglichkeiten, die jetzt entstehen. Lass das alte Weltbild beiseite, lass dich nicht beunruhigen von äußeren Umständen, von dem, was da draußen geschieht. Es ist ein Teil von unserer Entwicklung, es gehört dazu, aber nichts läuft schief. Nichts läuft schief. Wir werden mehr darüber reden später und erklären, weshalb wir das wissen. Und ich weiß auch, dass wenn ich spirituell ausgerichtet bin, wenn ich mich als spiritueller Mensch bezeichne, dass eine Sache, die ich machen sollte, ist, dass ich immer die Vollkommenheit der Schöpfung vor Augen haben sollte. Und meine eigene Vollkommenheit. Weil das ist die Wahrheit. Eben, wenn man hinter der Maske schaut, wenn man hinter diese ganzen Fassaden schaut, sind wir göttliche Wesen und wir sind makellos und vollkommen. Und die Schöpfung ist auch makellos und vollkommen. Das ist ein ganz anderes Weltbild und eine ganz andere Erfahrung der Schöpfung. Und dafür öffnen wir uns. So, das war eine kurze Skizze. Ich habe das heute gemacht ohne Medium. Normalerweise, wenn ich Vorlesungen halte, Über dieses Thema habe ich natürlich PowerPoint-Präsentationen, ich kann das alles belegen und das dauert dann viel, viel länger. Aber ich wollte es nur heute kurz ansprechen, weil es sehr wichtig ist, dass wir wissen, was da geschehen ist, wie das alte Weltbild zusammengekracht ist und weshalb wir so bankrott sind, spirituell bankrott sind heute. Und dass wir wirklich verstehen, dass es nicht, weil die Naturwissenschaften das bewiesen haben, sondern im Gegenteil, weil sie nicht in der Lage waren, das Problem vom Bewusstsein zu lösen, weil sie nicht erklären konnten, woher Bewusstsein entsteht oder wie Bewusstsein entsteht. Und anstatt dann das zu erklären, haben sie das Baby rausgeschmissen mit dem Badewasser und haben sie gesagt, okay, Bewusstsein existiert nicht, Epiphänomen. Das ist keine Lösung. Das ist keine Erklärung. Gut, also ich werde es da lassen für heute. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu theoretisch war und nicht zu anstrengend war. Aber meine wirklich, also öffne dich für das Positive, für das Lichtvolle in dir, auch in deinem Privatleben. Lass dich nicht von diesen äußeren Umständen und von was in der Vergangenheit geschehen ist, beunruhigen. Öffne dich für die Zukunft und die Zukunft ist wirklich lichtvoll und wunderbar. Sie ist in jeder Hinsicht göttlich. So, Freddy, ich lasse dich dann abschließen mit einer kraftvollen Meditation.
Recording stopped.